1949 behandelt unter theoretischen Fragestellungen, was waren denn eigentlich die strukturellen Entwicklungsprobleme, und das ist ja mein Thema, dann, was waren die Antworten der maßgeblichen chinesischen Politiker auf diese Probleme, zunächst mal unabhängig davon, wie weit das eine oder andere auch auf die Schnelle oder überhaupt einlösbar war, und dann erst in einem dritten Schritt, was waren in Kenntnis der vorhandenen Probleme und der konzipierten Lösungsversuche die tatsächliche Politik und deren Erfolge bzw. Misserfolge im Verlaufe der bisherigen 30-jährigen volkschinesischen Geschichte.
Ja, nun hat es ja verschiedene Entwicklungskonzeptionen für China gegeben. Wir wissen, es gab eine Entwicklung, die war sehr stark sowjetisch geprägt, dann gab es die stark maoistische Tendenz, und es gab dann ja in jüngster Zeit auch eher Tendenzen, die man jetzt auch wieder als rechts bezeichnen könnte. Kann man denn aus dem Buch, das Sie geschrieben haben, auch ableiten, warum es jetzt zur Öffnung Chinas und zu dem generellen Kurswechsel in der Politik gekommen ist?
Obwohl das Manuskript dieses vorliegenden Bandes dem noch eine umfangreichere, größere Forschungsarbeit zugrunde liegt, das etwa im Jahre 1977, im Sommer 1977 abgeschlossen war, wo diese spektakulären jüngsten Ereignisse, Öffnung nach Westen, Stichwort, noch nicht in ihrer massiven Form abzusehen waren, dennoch der Leser dieses Buches ein bisschen versteht, worum es eigentlich dabei geht, was die Hintergründe und was die Ursache dieses für uns doch so spektakulär anmutenden Wandels sind. Eine der wichtigen Thesen meines Buches ist die Erkenntnis, dass man ganz eindeutig für China feststellen kann, dass es eine doppelte Logik innerhalb der chinesischen Entwicklung gibt. Einmal auf der wirtschaftlichen Ebene lässt sich ganz klar begründen, wieso es zu diesen verschiedenen Etappen im Aufbau des Sozialismus, wie das in China genannt wird, kommt, wo auf unterschiedliche Probleme unterschiedliche wirtschaftspolitische Antworten gesucht und gefunden werden, und dass das auf der anderen Seite natürlich auch wieder in diesen einzelnen Phasen unterschiedliche soziale und politische Probleme hervorgerufen hat, nämlich wer jeweils von welchen Maßnahmen betroffen im positiven oder negativen Sinne war, und dass das wieder Rückwirkungen gehabt hat auf die Machtkonstellationen innerhalb der Partei und dann auch der Parteiführung, die dann das Pendel wieder in die eine oder andere Richtung haben umschlagen lassen. Insofern dieser politische Wandel einerseits autonomer Faktor, weil sich wieder eine andere, jetzt also diese ausgesprochene Modernisierungsfraktion, die Sie eben, ich würde es zumindest in Anführungszeichen setzen, als rechts bezeichnet haben. Auf der anderen Seite, dass diese Fraktion innerhalb der Partei jetzt wieder so sehr an Einfluss gewinnen konnte, ist das Resultat durchaus massiver Probleme, die also seit der Kulturrevolution in verschiedenen Bereichen der chinesischen Gesellschaft und Wirtschaft aufgetreten sind.
Ja, lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht doch noch versuchen, eine kleine Wertung durchzuführen. Wir haben das ja in der ganzen Geschichte verfolgt, dieser Kampf zweier Linien und immer wieder unterschiedliche Tendenzen. Es ist überraschend, dass man an für sich solche Entwicklungen in einem sozialistischen oder kommunistischen Land hat und dass man hier doch nicht so stark dem Dogma immer folgen kann, weil es im Dogma eben Widersprüche gibt zur Praxis. Und Sie haben ja auch diese Untersuchung, die Sie schon zitiert haben, Theorie und Praxis des chinesischen Entwicklungsmodells genannt. Und darin kommt ja doch zum Ausdruck, dass es hier offensichtlich eben zwischen Theorie und Praxis Konflikte gibt.
Das würde ich also ganz eindeutig sagen, wenn man überhaupt eine Prognose im Hinblick auf die zukünftige chinesische Entwicklung abgeben kann, dann sicherlich die, dass das also mit Sicherheit nicht jetzt in alle Zukunft bei dem zurzeit festgelegten Kurs bleiben wird, der ja nach den allerjüngsten Meldungen auch schon wieder in die Diskussion gekommen ist. Sondern, und da würde ich sagen, das unterscheidet die chinesische Variante des Sozialismus sicherlich von der, wie sie in der Sowjetunion praktiziert wird, dass Unterliegen in der politischen Auseinandersetzung, in zentralen Fragen, nicht heißt, dass die Unterlegenen innerhalb der Parteiführung oder innerhalb der Kommuneleitung oder auf welcher Ebene auch immer sie das ansiedeln wollen, jetzt für alle Zeit weg sind, bis dahin, wie das ja im Stalinismus der Fall war, physisch liquidiert werden, sondern dass die, und das sieht man immer wieder, die Möglichkeit haben der Rehabilitierung, des Wiedereinrückens in ihre alten Positionen, was in Zukunft dann natürlich auch das Umgekehrte nicht ausschließt.
Wir wollen uns heute über Chinas Agrarpolitik und über Chinas Modernisierungskurs allgemein unterhalten und haben dazu im Studio den Autor einer Untersuchung zum Thema Theorie und Praxis des chinesischen Entwicklungsmodells. Herr Menzel, zunächst einmal die Ursachen für die chinesische Führung, den Kurs zu ändern. Worin sind die Gründe zu sehen? Wir wissen ja, dass China jahrelang, jahrzehntelang sich abgekoppelt hatte, sich rein auf die eigene Kraft besonnen hatte und dass es China auch im Gegensatz zu anderen Entwicklungsländern selbstverständlich gelungen ist, sich aus eigener Kraft zu ernähren. Nun hat man ja festgestellt, dass die chinesische Bevölkerung trotz der Programme zur Geburtenkontrolle stark gewachsen ist in den letzten Jahren und dass die Agrarproduktion nicht mehr mit diesem Wachstum Schritt gehalten hat. Könnte es sein, dass China, da es jetzt auch am Weltmarkt verstärkt aufgetreten ist als Nachfrager für Agrarprodukte, hauptsächlich natürlich für Getreide, dass nicht zuletzt diese Situation die chinesische Führung zu der Einsicht gebracht hat, dass man die Landwirtschaft und die Volkswirtschaft modernisieren muss?
Die Problematik der chinesischen Landwirtschaft ist ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, wieso es jetzt zu diesem Modernisierungsprogramm gekommen ist. Und ich glaube, dass man tatsächlich an einigen Problemen der chinesischen Landwirtschaft, alten und neuen Problemen, ganz besonders deutlich machen kann, worum es bei diesem Modernisierungsprogramm und dieser neuen Öffnung nach Westen, die ja so viele Schlagzeilen gemacht hat, in den Zeitungen gekommen ist. Es bedarf einiger Rückschritte in die chinesische Geschichte, also zumindest der letzten 20, 30 Jahre, um zu erklären, was eigentlich das Neue der Agrarpolitik ist und wieso es notwendig war, diese Neuerungen einzuführen. Man muss zunächst mal davon ausgehen, dass obwohl das chinesische Territorium eine Fläche von etwa 9,5 Millionen Quadratkilometer besitzt, nur rund 11% dieses Territoriums landwirtschaftlich nutzbar sind, was etwa 107 Millionen Hektar entspricht, also natürliche Weiden und Wälder nicht mitgerechnet. Das heißt, wenn man also eine Bevölkerung von damals vielleicht 700 und heute 800 oder 900 oder sogar noch mehr Millionen zugrunde legt, dass pro Kopf eine Ackerfläche von weniger als 0,2 Hektar zustande kommt, was im Vergleich mit anderen Landwirtschaften der Vereinigten Staaten oder der Sowjetunion oder Kanadas oder nehmen Sie irgendwas, extrem niedrig ist. Das heißt, es bestand und es besteht ein ungeheurer Zwang zur intensiven Nutzung dieser Landwirtschaft. Das heißt, dass Faktoren wie künstliche Bewässerung, Düngung mit organischem oder neuerdings mit anorganischem Dünger, Fruchtwechselkombination, alle denkbaren ökologischen Raffinessen eine ganz lange chinesische Tradition haben. Und jetzt ist es aber so, dass man sagen kann, dass irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts, ob das jetzt nur 1949 oder 50 oder 1940 war, spielt keine Rolle, die Möglichkeiten, die bestanden haben, das dauernde Bevölkerungswachstum auszugleichen durch Steigerung der Flächenerträge mittels traditioneller Anbaumethoden ausgereizt waren. Das heißt, es ging offenbar auf dieser Schiene, auf der man sich also viele hundert Jahre befunden hatte, nicht mehr weiter, was sich in etwa statistisch dadurch nachweisen lässt, dass die Agrarproduktion pro Kopf und vor allen Dingen die Getreideproduktion pro Kopf in den letzten 60 Jahren, sagen wir mal, zurückgegangen ist.
Das heißt also, die Versorgung der Bevölkerung hat sich verschlechtert. Nun hat ja China seit 1949 eine sozialistische oder kommunistische Agrarpolitik und hat sich diese Entwicklung ja grundsätzlich verändert. Hat man nun im Zeichen dieser Sozialisierung der Agrarpolitik, zunächst hat man sich ja am sowjetischen Vorbild orientiert, hat mit einer Bodenreform begonnen und hat dann schließlich wieder kollektiviert, hat sich im Zeichen dieser Politik eine deutliche Entwicklung der Agrarproduktion ergeben?
Der ursprüngliche Gedanke, den man durchaus in Anlehnung an das sowjetische Vorbild zugrunde gelegt hat, war offensichtlich der, wenn die traditionelle Landwirtschaft immer weniger in der Lage ist, die Bevölkerung ausreichend zu versorgen, auf der anderen Seite aber zunächst mal die Möglichkeiten, die also eine moderne Landwirtschaft amerikanischen Typs etwa, den hohen Grad von Mechanisierung, von Chemisierung und so weiter, nicht besitzt, weil einfach die notwendigen Betriebe noch nicht vorhanden sind, Kunstdüngerfabriken etc., dann besteht zumindest für einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit, aus dieser Schere zwischen wachsender Bevölkerung und pro Kopf sinkender Agrarproduktion herauszukommen, indem man Maßnahmen im Bereich der Arbeitsorganisation durchführt, indem man also die ungeheure Bodenzersplitterung etwa aufhebt und größere Betriebseinheiten schafft. Das heißt, man kann also durchaus die erste Phase der chinesischen Agrarpolitik, Agrarreform, Kollektivierung und so weiter verstehen als eine Maßnahme ohne besonderen Kapitaleinsatz, aber durch die Organisation größerer Arbeitskräftemengen, Kapital durch Arbeit zu ersetzen, Arbeitsakkumulation nennen die Chinesen das, um auch so Produktivitätssteigerung zumindest für einen gewissen Zeitraum in Gang setzen zu können.
Dann gibt es hier ja offensichtlich einen großen Unterschied zu anderen sozialistischen Ländern. Hier hat ja die Sozialisierung der Agrarproduktion, also der Übergang von einzelbaulicher Wirtschaft zu kollektiven Bewirtschaftungsformen, zunächst einmal deutliche Ertragseinbußen gebracht, sogar teilweise sehr gravierende Versorgungsschwierigkeiten zur Folge gehabt. Und das war in China nicht der Fall, aber hier haben wir eben natürlich auch andere Voraussetzungen gehabt. Hier hatten wir eben doch mehr oder weniger einen Feudalstaat, wo die Bevölkerung durch die sozialistische Agrarpolitik diese Bodenreform als eine echte Befreiung empfunden hat und auch positiv wohl diese Veränderungen akzeptierte. Nun gab es ja aber trotz dieser Bereitschaft der Bevölkerung, die Agrarpolitik mitzutragen, ob sie immer bestanden hat, das muss man noch vielleicht mit einem Fragezeichen versehen. Aber trotz dieser vielleicht eher großzügigeren Bereitschaft der Bevölkerung gemessen an anderen sozialistischen Ländern gab es sehr unterschiedliche Tendenzen in der Agrarpolitik Chinas. Es gab ja immer den Kampf zweier Linien, unterschiedliche Strömungen. Wir brauchen nur denken an die Zeit des großen Sprungs, als man also ganz stark auf Infrastrukturmaßnahmen setzte und die Landwirtschaft sicher auch durch entsprechende wasserbauliche Maßnahmen langfristig sanierte. Aber immerhin gab es in der Folge des großen Sprungs einen Ertragseinbruch, was dann die chinesische Führung wieder zu einem Wandel gebracht hat und wieder zu einem vielleicht stärker pro-bäuerlichen Kurs jetzt in Anführungszeichen. Dann gab es die Phase der Kulturrevolution und die Viererbande. Und jetzt haben wir wieder einen starken Kurswandel, wo man sagen muss, es wird ganz stark auf Leistung orientiert. Herr Menzel, wenn man die Agrarpolitik Chinas so folgt, dann kann man doch wohl sagen, ein großes Problem ist in allen diesen sozialistischen Ländern da. Das ist das Problem der kollektiven Bewirtschaftung und der gerechten Entlohnung. Und könnte man sagen, dass China hier ähnliche Schwierigkeiten hat wie die anderen osteuropäischen Ländern auch und dass es eben immer noch im Vordergrund die Frage steht, wie kann man die Menschen gerecht, leistungsgerecht entlohnen, dass eben hier in der richtigen Beantwortung dieser Frage ein ganz starker Leistungsimpuls steht.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht doch noch mal ganz kurz auf den Ausgangspunkt unserer Fragestellung zurückkommen sollten, um dann genau die letzte Frage beantworten zu können. Die Ausgangsfrage war ja, wieso kam es jetzt zu diesem Modernisierungsprogramm? Und Sie haben also mit Recht darauf hingewiesen, dass es also keine Kontinuität in der chinesischen Agrarpolitik gibt, sondern in unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche agrarpolitische Tendenzen feststellbar sind. Und im Grunde kann man so à la longue drei verschiedene Richtungen unterscheiden. In den 50er Jahren ganz eindeutig die Orientierung an der Sowjetunion im Allgemeinen und insbesondere auch in der Agrarpolitik. Das heißt, die staatlichen Investitionen, im Grunde überhaupt die gesamten Investitionen, sind in erster Linie der Industrie zugute gekommen, während die Landwirtschaft, ähnlich wie das in der Sowjetunion auch der Fall war, als Revenuequelle des Staates zu dienen hatte und die Bauern eben mehr oder weniger sehen sollten, selber, wie sie zurande kamen. Und das hat aber Ende der 50er Jahre offenbar zu der Einsicht geführt, dass das in China nicht geht. Der grundsätzliche Unterschied zur sowjetischen Landwirtschaft ist nämlich der, dass die Sowjetunion traditionell immer ein getreideexportierendes Land war, von daher offenbar immer schon überschussfähig war, während die chinesische Landwirtschaft, wie eben schon angedeutet, schon immer eher eine Defizitlandwirtschaft war. Und das hat man offenbar am Anfang der 50er Jahre nicht berücksichtigt. Und jetzt als durchaus ein ambitioniertes Industrialisierungsprogramm mit sowjetischer Hilfe in den 50er Jahren begonnen wurde, was zumindest zum Teil durch agrarische Überschüsse finanziert werden sollte, da spitzte sich im Grunde diese Krisensituation noch mehr zu, als es schon vorher der Fall war, und kulminierte dann also in diesem großen Sprung nach vorn, der im Grunde, was die Landwirtschaft betraf, in einer katastrophalen Krise geendet hat. Also es gibt zwar nur Schätzungen über die Produktionsdaten, es ist aber wohl so, dass da also ganz über den Zeitraum von 2-3 Jahren ganz erhebliche Rückschläge zu verzeichnen waren. Wetterbedingungen haben sicher eine abträgliche Rolle gespielt. Dass aber offenbar das Maß der Mobilisierung der Leute, also es kam zur Gründung der Volkskommunen, diese berühmten kleinindustriellen Aktivitäten, Stahl, Mini-Stahlwerke auf dem Land und der Abzug der Bauern in großem Stil für groß angelegte Investitionsprojekte, all das hat dazu geführt, dass einfach die Landwirtschaft überfordert wurde und das Ganze in einer ungeheuren Disproportionalitätskrise geendet hat, die offenbar auch von Seiten der Führung in den ersten Jahren, Anfang der 60er Jahre, nur noch dadurch zu begegnen war, dass man spontane Reprivatisierungstendenzen in der Landwirtschaft gebilligt hat. Die sogenannte Politik der drei Freiheiten und der einen Ablieferung, was so viel heißt, es wurde also wieder der freie ländliche Handel gestattet, die freie private Handwerksproduktion und sonstige Aktivitäten, und die eine Pflicht zur Ablieferung hieß, dass die Agrarsteuer wieder auf Familienbasis berücksichtigt wurde. Im Grunde, die Familienwirtschaft war wieder die ökonomische Grundeinheit geworden und die Kollektive de facto aufgelöst. Das Ganze hat aber, und das ist das Positive, wenn man so will, im Nachhinein zu einer fundamentalen Wandlung der chinesischen Agrarpolitik geführt, die auch die grundsätzliche Abkehr in diesem Punkt vom sowjetischen Vorbild eingeleitet hat. Nämlich die Erkenntnis, dass man angesichts der besonderen Ausgangsbedingungen in China die Landwirtschaft ins Zentrum aller Bemühungen zu stellen habe. Das heißt, dass man nicht einen schwerindustriellen Sektor aufbauen könne, der gar keine Bezüge zur Landwirtschaft hat, also etwa gar nicht jetzt Agrarmaschinen oder sowas zu liefern imstande ist, sondern dass der Bedarf und die Kapazitäten der Landwirtschaft im weitesten Sinne zum Ausgangspunkt einer gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsstrategie genommen wurde. Das heißt, was benötigt die Landwirtschaft auf der Inputseite, Kunstdünger, Maschinen, Pflanzenschutzmittel, Bewässerungsanlagen und so weiter. Auf der anderen Seite, was ist die Landwirtschaft zu liefern imstande, was sich weiterverarbeiten lässt, was ist der Bedarf der ländlichen Bevölkerung an Konsumgütern. Das wurde seit Anfang der 60er Jahre zum Ausgangspunkt eigentlich bis heute und das ist eine Kontinuität der Bemühungen. Und ich hatte anfänglich von drei Richtungen gesprochen. Es gab jetzt allerdings und gibt innerhalb der chinesischen Parteiführung sehr erhebliche Differenzen in der Frage, wie denn das zu erreichen sei, diese zentrale Agrarentwicklung in Gang zu bringen. Und da gibt es eben die beiden Richtungen, wovon die eine mit Mao Zedong in Verbindung gebracht werden kann und die zweite vor der Kulturrevolution mit dem damaligen Staatspräsidenten Liu Shaoqi, der heute in Deng Xiaoping seinen Nachfolger gefunden hat, der eigentlich das Gleiche vertritt, nämlich entweder eine zwar langsame, aber dafür gleichmäßig alle Regionen umfassende Agrarentwicklung in Land zu setzen, das heißt sehr dezentral zu operieren und sehr viel Eigeninitiative, etwa im ländlichen Agrarmaschinenbau, kleine Kunstdüngerfabriken und so weiter, den Bauern zu überlassen, oder was die sogenannte liuistische Linie ist, die also jetzt wieder offenbar ans Ruder gekommen ist, ausgewählte Agrarregionen, die von ihrer natürlichen Fruchtbarkeit am ehesten prädestiniert erscheinen, Wachstumserfolge zu zeigen, mit massiver staatlicher Hilfe zu fördern, das heißt hier also große staatliche Kunstdüngerfabriken, Agrarmaschinenbau und so weiter aufzubauen und direkt zu intervenieren, das heißt also Regionen zu fördern, die dann auch am ehesten Überschüsse zur Versorgung der Städte etwa zu leisten in der Lage sind und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt damit die Entwicklung der anderen Regionen zu finanzieren.
Ja, Herr Menzel, bedeutet das jetzt, sind wir ja wieder bei der gegenwärtigen Situation, dass die Chinesen oder dieses chinesische Entwicklungsmodell, wie Sie es in Ihrem Buch schreiben, praktisch an einer Wachstumsgrenze angekommen sind mit dem bestehenden System. Wir wissen ja, dass die Volkskommune im Gegensatz zu dem, was also in der Bevölkerung vielleicht immer wieder darunter verstanden ist, an für sich eine dezentrale Einheit ist, produziert wird aber nach wie vor in den Produktionsgruppen oder in den Brigaden, dann wenn es um gewerbliche, industrielle Produkte geht. Es ist also im Prinzip an und für sich, was die sozialistische Agrarpolitik angeht, eine niedrige Stufe der Kollektivierung erreicht und wird nach wie vor auf dieser Stufe produziert. Und andererseits hat eben die Volkskommune eine relativ bescheidenes Niveau der Versorgung der Landwirtschaft mit technischen Produktionsmitteln erreichen lassen. Nun, die Frage, hat die chinesische Führung die Einsicht, dass dieses dezentrale System und dieses Modell eben einfach jetzt ein Wachstumspotenzial erreicht hat, das nicht mehr überschritten werden kann, wo es darum geht, andere Faktoren praktisch einzuführen. Dass es die gleiche Situation ist, wie Sie vorher gesagt haben, beispielsweise 1949, wo China an einer Intensivierungsgrenze im traditionellen Sinn angekommen war.
Ja, ich glaube schon, dass sich das in so etwa positiv beantworten lässt, diese Frage. Man muss noch vielleicht vorausschicken, dass sich von diesen beiden eben genannten Konzeptionen im Zuge der Kulturrevolution, die zwar eine politische Auseinandersetzung auf allen Ebenen war, aber auch ganz wesentliche Einflüsse auf die Agrarpolitik beinhaltet hat, genau die diese eingangs von mir skizzierte maoistische Konzeption der dezentralen ländlichen Agrarentwicklung durchgesetzt hat. Es ist also zu einer Welle von Kleinbetriebsgründungen für Kunstdünger, für Zement, kleine Wasserkraftwerke, kleine Agrarmaschinenfabriken und so weiter gekommen, die also möglichst breit gestreut überall die landwirtschaftliche Produktivität erhöhen helfen sollten. Und in der Tat kann man sagen, dass also für einen längeren Zeitraum irgendwann bis in die Mitte der ersten Hälfte der 70er Jahre tatsächlich auf diesem Wege ganz erhebliche Produktivitätssteigerungen zu verzeichnen waren, die zumindest dazu geführt haben, dass man mit dem Wachstum der Bevölkerung Schritt halten konnte. Aber offenbar, und das ist jetzt das Entscheidende und Interessante, wieso es jetzt zu diesem Kurswechsel gekommen ist, hatte auch diese Strategie Grenzen. Denn man kann feststellen, soweit man den Daten vertrauen darf, die man hier bekommt, dass etwa seit 1975 die Zuwachsraten abflachen, flacher werden als die Bevölkerung, die zwar auch nicht mehr so schnell wie früher wächst, aber immerhin doch noch im Jahr 10 bis 20 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, die jedes Jahr zusätzlich ernährt werden müssen, sodass also hier wieder dieses alte Problem, der Wettlauf zwischen Agrarproduktion und Bevölkerungswachstum auftrat und man zu der Einsicht kam, dass es eben technologische Grenzen dieser ländlichen Agrarentwicklung gab. Beispiel, dass der Nährstoffgehalt dieses kleinindustriell erzeugten Kunstdüngers wesentlich niedriger ist, als wenn er in Großbetrieben erzeugt wird. Dass man eine ungeheure Typenvielfalt im Agrarmaschinenbau auf diese Weise bekommt, wo dann ungeheure Ersatzteilprobleme auftreten. Dass möglicherweise die Metallverarbeitung in den kleinen Betrieben, wo Pflüge oder Handtraktoren oder Ähnliches hergestellt wird, qualitativ zu wünschen übrig lässt. Mit anderen Worten, es gibt eine, neben den vielen politischen Gründen, die man anführen kann für diesen Kurswechsel, auch offenbar sowas wie eine wirtschaftliche Logik dieses agrarpolitischen Wandels, der zu der Einsicht geführt hat, weiter geht es nur noch, wenn wir jetzt doch in großem Stil moderne und modernste Agrartechnologie, die man dann eben, wenn es nicht anders geht, auch importieren muss, zum Einsatz kommen lässt.
Ja, Herr Minzel, nun hat ja die chinesische Führung sehr ehrgeizige Ziele, gerade was die Mechanisierung angeht, wenn wir nur denken, dass bis 1985 drei Viertel der Agrarproduktion mechanisiert sein soll und natürlich auch weitgehend motorisiert sein soll. Dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das überhaupt erreichbar? Und wahrscheinlich kommen wir zu der Feststellung, dass diese Ziele ziemlich utopisch sind. Und wir wollen vielleicht noch den letzten Teil unseres Gesprächs dazu verwenden, überhaupt die Frage zu stellen, wie kann man den zukünftigen Kurs beurteilen? Wir haben gesehen, China hat eine erfolgreiche Entwicklungsstrategie in den letzten Jahren betrieben, in dem eben die dezentrale Entwicklung sehr stark im Vordergrund gestanden hat. Und nun könnte es ja so sein, dass gerade dieses dezentrale Modell an für sich für die Zukunft ein gewisses Hindernis darstellt, da es hier gewisse Autonomien gibt, da es gewisse eingefahrene Produktionsmethoden in diesen Volkskommunen gibt und dass man jetzt ganz große Schwierigkeiten haben wird, eben zu einer überregionalen Industrialisierung zu kommen und zu einer überregionalen Versorgung mit besseren Produktionsmitteln. Dass hier die chinesische Führung auf jeden Fall auch von der planerischen Seite überfordert sein könnte.
In der Tat, es sind im Grunde zwei Konfliktbereiche denkbar. Der eine Punkt ist der, dass eben, wie gesagt, diese Volkskommunen oder sagen wir mal die Volkskommunen, die auf Kreisebene angesiedelt waren, etwa 10 bis 20, weitgehend autark waren in ihrer Versorgung mit agrarischen Investitionsgütern und Konsumgütern. Und das bedeutet, wenn staatliche Fabriken und staatliche Handelsorganisationen diese Produkte jetzt an die Landwirtschaft liefern sollen, dass sehr viele von diesen kleinen Betrieben geschlossen werden und geschlossen werden müssen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich im Vergleich zu den Großbetrieben arbeiten können. Und das wird sicherlich auf lokaler Ebene auf ganz erhebliche Widerstände stoßen. Wir haben selber erlebt bei unserer Reise, wie uns die örtlichen Kommuneleiter oder Brigadeleiter mit sehr großem Stolz ihr eigenes kleines Kraftwerk, ihre eigene kleine metallverarbeitende Fabrik und so weiter gezeigt haben. Und ich mir also schwerlich vorstellen kann, dass es so einfach durchzusetzen sein wird, so eine durchgreifende Auflösung dieser lokalen Autarkie ohne weiteres in Gang zu setzen und jetzt wieder zu versuchen, von oben alles zentral, mehr oder weniger zentral angeordnet durchzusetzen. Selbstverständlich wird es Zwischenlösungen geben, dass man das auf Provinzebene oder so organisiert.